Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. So lautet das Jahresmotto, das die Gemeindeleitung letzten Herbst sich überlegt hat für dieses Jahr. Und wie der Dieter schon gesagt hat, ist einiges anders gekommen wie geplant. Es sollte eigentlich viel mehr zu diesem Thema stattfinden dieses Jahr und deswegen wollte ich jetzt heute einfach nochmal über dieses Thema predigen. Ich bitte um die Präsentation. Der Satz, wenn man ihn erstmal so flüchtig liest, erscheint doch relativ unscheinbar. Was kann man da groß drüber predigen? Aber je mehr man drüber nachdenkt, umso mehr Gehalt entdeckt man in diesem Satz. Im Grunde genommen steckt das ganze Evangelium drin. Zunächst mal erscheint in diesem Satz die drei Personen Gottes. Ich habe sie jetzt mal farbig markiert, ich hoffe, man kann es gut sehen. Vater, Sohn und Heiliger Geist erscheinen alle drei dort drin. Und nicht nur Gott erscheint, auch der Mensch. Man muss nur zweimal lesen, um es zu sehen, aber es steht, sei mit euch allen, da ist ja praktisch der Mensch mit drin. Ich habe jetzt mal hier zwischen beiden einen Strich gemacht, soll die Trennung zwischen Gott und Mensch symbolisieren. Genau, der Mensch wurde ja durch den Sündenfall von Gott getrennt. Und der Mensch kann nicht aus eigener Kraft diese Barriere überwinden. So, in diesem Bibeltext werden jetzt den drei Personen drei verschiedene Begriffe zugeordnet. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Vater an. Ihm wird der Begriff Liebe zugeordnet. Deswegen habe ich das Ganze auch rot gemacht. Liebe passt ja rot ganz gut dazu. Ich habe mal geguckt, in 1. Johannes 4, Vers 8 und auch in Vers 16 steht zweimal dasselbe drin, nämlich Gott ist Liebe. Von daher kein Wunder, dass ihm auch der Begriff Liebe zugeordnet wird. Was mir dabei auch wichtig ist, Gott liebt nicht nur, sondern Liebe ist sein Wesen. Er ist also durch und durch Liebe. Er kann also gar nicht anders als zu lieben. Und in 1. Johannes 4, Vers 10, also Johannes schreibt jetzt auch sehr viel über die Liebe, da steht, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. So, deswegen jetzt, Gott liebt uns, Pfeil nach unten, und aus dieser Liebe heraus hat er den Sohn gesandt. Und so komme ich dann direkt zum nächsten Begriff, nämlich der Gnade. Genau. Jesus gab sein Leben freiwillig hin, um uns zu retten und mit Gott zu versöhnen. Der Vater hat ihn zwar gesandt, aber der Sohn hat sich freiwillig dafür entschieden, sein Leben als Lösegeld für uns zu geben, um uns zu erretten. Das heißt, die Gnade geht also von Jesus zu uns Menschen aus. Als Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist, einige Zeit später, hat er dann den Geist Gottes auf die Erde gesandt, um Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen zu ermöglichen. Deswegen kommen wir direkt zum nächsten Begriff, Gemeinschaft. Jesus hat gesagt in Johannes 16, Vers 7 und Vers 13, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Natürlich Beistand der Heilige Geist. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Ja, Jesus sagte, es ist gut, wenn er weggeht, weil dann der Heilige Geist kommt. Warum ist es gut? Eigentlich relativ einfach. Jesus als Mensch konnte immer nur zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. konnte also auch nur mit einer begrenzten Anzahl von Menschen sprechen. Der Heilige Geist jedoch, der ist unabhängig von Zeit und Raum und er kann überall auf der Welt gleichzeitig sein. Der Heilige Geist ist uns auch, als wir gläubig wurden, verliehen worden. Als wir gläubig wurden. Er stellt die direkte Verbindung zwischen Gott und jedem einzelnen Menschen dar. Deswegen passt hier auch der Begriff Gemeinschaft so gut zum Heiligen Geist. In 2. Korinther 13, Vers 13 wünscht uns Paulus all diese Dinge, die Liebe, die Gnade und die Gemeinschaft. Das sind alles Dinge, die die Beziehung zwischen Mensch und Gott betreffen. Doch was hat dies auch für Auswirkungen auf Menschen untereinander? Zum Thema Liebe. Wir lieben ihn, nämlich Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Das steht in 1. Johannes 4, 19 bis 21. Das heißt, weil Gott uns zuerst geliebt hat, hier Pfeil nach unten, können auch wir zum einen Gott lieben und deswegen sollen wir auch unsere Mitmenschen lieben. Soll also vertikal, horizontal zu den Menschen auch weiter fließen, diese Liebe. Doch leider ist dies kein Automatismus. Das sehen wir schon an dem Begriff sollen. Gott fordert uns auf, dass wir lieben sollen. Wie gesagt, Gottes Wesen ist Liebe, er kann nicht anders als zu lieben, aber der Mensch muss dazu aufgefordert werden, weil wir unsere Mitmenschen eben meistens nicht so lieben, wie wir sollten. Wir müssen uns tagtäglich neu aktiv dafür entscheiden. Wenn wir aber das Liebesgebot Gottes umsetzen, dann folgt daraus Gnade im Umgang mit unseren Mitmenschen. Diese Gnade ist auch eine Folge der Gnade Gottes zu uns. Weil uns vergeben wurde, sollen auch wir anderen vergeben. Diese Vergebung ist nicht abhängig davon, ob der andere sein Verhalten dauerhaft ändert. Das sieht man schon daran, als Petrus, glaube ich, Jesus fragte, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben? Reicht 7-mal? Da sagt er nein, sondern 70-mal, 7-mal. Das heißt immer und immer und immer wieder. Also Vollkommenheit ist keine Voraussetzung für Gnade. Wäre auch schlimm. Wer ist schon vollkommen? Auch in Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, dass Gnade eben da zum Einsatz kommt, wo Unrecht geschehen ist. Nicht umsonst heißt es Gnade vor Recht. Gnade bewirkt, dass die gerechte Strafe nicht vollstreckt wird. Doch um auch Missverständnissen vorzubeugen, ich denke, dass gerade bei uns Christen oft auch Missverständnisse in Bezug auf Gnade vorherrschen, gibt es auch noch eine andere Seite. Es gibt kein Anrecht auf Gnade. Wenn es nämlich ein Anrecht auf Gnade geben würde, dann wäre die Folge, dass nie jemand bestraft werden könnte. Gnade ist ein Geschenk. Um Gnade muss gebeten werden. Und gerade diese Bitte um Gnade setzt in der Regel ein Schuldanerkenntnis voraus und kann zu einer echten Buße führen. Wenn wir um Gnade gebeten werden, ist es grundsätzlich unsere Pflicht, als Christ zu vergeben. Das macht Jesus ganz anschaulich in einem Gleichnis deutlich, und zwar in Matthäus 18, Verse 23 bis 35. In diesem Gleichnis erlässt ein König einem seiner Knechte eine riesige Geldsumme. Doch als er dann mitbekommt, dass dieser, dem er das vergeben hat, erlassen hat, diese Schuld, dass der seinen Schuldiger dem gegenüber nicht gnädig ist, nimmt er diesen Erlass zurück und steckt ihn ins Gefängnis. Das Gleichnis ist ja bekannt. Nicht umsonst heißt es auch im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Doch heißt dies nicht im Umkehrschluss, dass wir immer und überall Gnade vor Recht ergehen lassen müssen. Denn dies würde zur Anarchie führen. Kein Unrecht würde mehr bestraft werden und niemand würde sich mehr an Regeln halten, wenn ja immer dann Gnade gewährt werden würde. Deshalb gibt es auch einen Satz, den man auch in der Christenheit immer wieder hört, den man kritisch hinterfragen sollte. Dieser Satz heißt, du musst vergeben. Denn dieser Satz fragt nicht danach, ob Gnade im konkreten Einzelfall auch angebracht ist. Es gibt ja auch Voraussetzungen für Gnade. Unmittelbar vor dem Gleichnis, wo der König seinem Knecht diese riesige Geldsumme erlassen hat, sagt Jesus auch was ganz Entscheidendes, nämlich in Matthäus 18, 15 bis 17. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wie gesagt, kurz darauf kommt dann das Gleichnis mit der Vergebung, wo er uns zur Vergebung auffordert. Wenn man jetzt diese Verse hier nur betrachtet, 15 bis 17, dann sagt Jesus aus, dass Sünde Zurechtweisung zur Folge haben muss oder soll und dass uneinsichtiges Verhalten Konsequenzen zur Folge haben soll. Ganz wichtig dabei ist aber, dass das Ziel dieser Ermahnung nicht die Konsequenzen sind. Das wäre lieblos, sondern das Ziel dieser Ermahnung ist die Versöhnung. Wenn der Bruder oder die Schwester einsichtig ist, dann kann Vergebung erfolgen und dann soll auch Vergebung erfolgen und die Gemeinschaft kann wiederhergestellt werden. Also Gnade hat die Gemeinschaft zur Folge. In 1. Johannes 1, Vers 6 bis 7 steht, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, also mit Gott, haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Denn wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Wandeln im Licht führt also zur Gemeinschaft miteinander. Und zwar nicht nur zur Gemeinschaft mit Menschen, sondern auch zur Gemeinschaft mit Gott. Letzten Endes ist also diese Barriere hier durchbrochen. Dadurch, dass der Vater auf uns zugekommen ist, haben wir im Endeffekt Gemeinschaft wieder mit Gott. Im Licht zu wandeln bedeutet hierbei, ehrlich und authentisch und nach Gottes Geboten zu leben. Das wichtigste Gebot, was ja auch alle anderen Gebote einschließt, ist das Gebot der Liebe. Dieses Bild, was ich jetzt hier an die Wand geworfen habe, kann ich in drei Sätzen zusammenfassen. Gott durchbricht mit seiner Liebe und Gnade die Mauer der Trennung zu uns Menschen, um echte Gemeinschaft mit uns zu ermöglichen. Es ist ein Angebot an uns. Wenn wir Menschen diese Liebe und Gnade Gottes für uns annehmen und weitergeben, dann können wir als Folge davon echte Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen erreichen. Doch wir erleben oft etwas anderes. Warum weicht dieses Bild so oft von der Realität ab, wie wir sie erleben? Gottes Liebe und Gnade und sein Angebot zur Gemeinschaft gilt doch allen Menschen. Und doch hat Gott auch nicht mit allen Menschen Gemeinschaft und auch alle Menschen haben nicht mit anderen Menschen Gemeinschaft. Woran liegt das? Wie bereits gesagt, es ist kein Automatismus. Wir Menschen müssen uns jeden Tag neu für Liebe, Gnade und Gemeinschaft entscheiden. Und es gibt Menschen, die sich gegen Liebe entscheiden. Ohne Liebe gibt es aber auch keine Gnade. Und ohne Gnade keine Gemeinschaft. Solche Menschen leben getrennt von Gott. Doch auch unter uns Gläubigen mangelt es öfter an Liebe. Ich glaube, das ist ein bisschen, ich hoffe, man sieht es etwas verdunkelt, die Liebe. Ja. Es mangelt auch oft an Gnade und in der Folge auch an Gemeinschaft untereinander. Es verdunkelt sich. Das liegt daran, dass auch wir Christen nicht vollkommen sind. Manche kennen ja auch den Spruch, wir Christen sind nicht besser, wir sind nur besser dran. Da ist viel Wahres dran. Denn kein einziger Mensch schafft es, immer zu lieben und gnädig zu sein. Und deshalb kommt es auch immer wieder zu Streit, Missverständnissen, Unfrieden. Wichtig ist dabei jedoch immer, auf den anderen zuzugehen und zu versuchen, die Dinge zu klären, so wie es Jesus uns geboten hat. Doch auch dann, wenn wir versuchen, Dinge zu klären, im Gespräch zu sein, auch dann kommt es immer wieder vor, dass Dinge eben nicht in Ordnung gebracht werden können. Gemeinschaft kann dadurch wirksam verhindert werden, wenn zum Beispiel ein Christ sich in einem anderen Mitchristen versündigt und sich seine Schuld nicht eingestehen möchte. Doch ohne Schuldanerkenntnis gibt es auch keine Buße. Ein anderes Wort für Buße ist Reue oder Umkehr. Und es meint das echte Bemühen um Wiederherstellung einer durch Fehlverhalten gestörten Beziehung. Das heißt, ohne Buße, ohne Umkehr kann folglich keine echte Versöhnung stattfinden. Das zeigt sich allein auch schon daran. Gottes Liebe gilt allen Menschen und dennoch werden nicht alle Menschen gerettet. Gottes Gnade gilt grundsätzlich allen Menschen, aber es werden nicht alle gerettet. Es liegt einfach daran, dass Menschen dieses Angebot nicht annehmen wollen. Manche Menschen möchten das Versöhnungsgebot nicht annehmen. Wir leben einfach in einer gefallenen Schöpfung und somit auch in einer Welt, in der es Spannungen gibt, die es auszuhalten gilt. Umso mehr auch angesichts unserer aktuellen Situation möchte ich euch ermahnen, an der Liebe untereinander festzuhalten, sich vielleicht auch wieder neu dafür zu entscheiden. Denn das soll das Erkennungszeichen für die Nachfolger Christi sein. Entscheidet euch jeden Tag neu dafür, eure Mitmenschen und vor allem auch eure Mitchristen zu lieben. Seid bereit zu vergeben, wenn ihr darum gebeten werdet. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Ja, es gibt Unfrieden, auch unter den Menschen, unter uns Menschen. Aber wir selbst sollten nicht die Ursache dafür liefern. Und ich denke, wenn wir alle nach diesen Grundsätzen leben würden, wenn wir alle lieben würden, gnädig wären und auch bereit wären, demütig Kritik anzunehmen, wenn es angebracht ist, wenn wir uns falsch verhalten haben und wenn wir bereit wären, Buße zu tun, dann ist wirklich Gemeinschaft untereinander möglich. Amen.